Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stavitam Ina Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadata Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vor 5000 Jahren hatten wir einen ähnlichen Zustand auf diesem Planeten wie heute. Es wird beschrieben im Srimad Bhagavatam, dass die Welt überladen war von militärischen Streitkräften. Viele Könige von verschiedenen Ländern hatten sich große Armeen von Soldaten und Kriegern zugelegt. Ihre ganze Gesellschaft zielte darauf aus, möglichst viele junge Männer in den Krieg schicken zu können, mit dem Ziel, ihre Territorien zu vergrößern. So, diese Könige damals waren nicht sehr gottesbewusst. Und so ging die Erde, die auch als eine Kuh verkörpert ist, nämlich Bhumi, sie ging klagend zum Schöpfer dieses Universums namens Brahma. Brahma ist nicht der Schöpfer allen Existierenden, das ist Krishna, aber er ist für dieses eine Universum der Architekt. Er hat dieses ganze Universum geplant, durchdacht, organisiert und dann hat er seine Nachkommen beauftragt, dieses Universum mit Lebewesen zu füllen. Als Brahma die Erde in der Form einer Kuh mit Tränen in den Augen so vor ihm stehen sah, bekam er großes Mitleid. Und wir müssen verstehen, dass die Erde ein sehr wichtiger Planet in diesem Universum ist. Er wird als die Mittelachse dieses Universums beschrieben. In den Schriften erfahren wir, dass dieses Universum aus 14 planetarischen Systemen besteht. 7 davon sind oberhalb der Erde und 7 sind unterhalb. Und somit ist die Erde ein ganz wichtiger strategischer Standort. Wir wissen aus dem Film Krieg der Sterne, dass es eine dunkle Seite der Macht gibt und eine helle. Und das wird von dem Srimad Bhagavatam bestätigt. Es gibt Halbgötter in diesem Universum und dann gibt es auch Dämonen. Und diese beiden Gruppen versuchen über dieses Universum die alleinige Herrschaft zu erlangen. Und so gibt es seit jeher immer wieder Konflikte und sogar haarsträubende Schlachten zwischen diesen beiden Parteien. Die Erde ist ein sehr wichtiger strategischer Standort. Wer die Erde beherrscht, der hat auch gute Aussichten, dieses Universum weiter zu beherrschen. Und somit beschloss Brahma, sich der Sache anzunehmen. Er rief alle Halbgötter herbei, unterrichtete sie über den Zustand. Und so gingen die Halbgötter, angeführt von Brahma, an das Ufer des Milchozeans. Wir erfahren auch in den Schriften, dass es nicht nur einen Salzwasserozean gibt, der die Erde zum Beispiel umringt, sondern dass es auch andere Planeten gibt, die auch von Ozeanen umringt werden, die aber nicht unbedingt aus Salzwasser bestehen müssen, sondern wir erfahren, dass es auch einen Milchozean gibt oder einen Likörozean. Und die Halbgötter gingen zusammen mit Brahma an die Küste des Milchozeans, weil sie wussten, dass auf der anderen Seite dieses Milchozeans Shvetadvip lag. Shvetadvip ist ein Planet innerhalb dieses Universums, der aber eigentlich kein materieller Planet war, sondern ein spiritueller. Und auf diesem spirituellen Planeten, Shvetadvip, dort residiert Lord Vishnu. Brahma setzte sich an den Strand in tiefer Meditation und begann, Kontakt herzustellen zu Vishnu und unterrichtete ihn über diese Lage, die gerade sich zutrug. Und Vishnu, der vierarmige Narayan, nahm tatsächlich Kontakt mit ihm auf und beruhigte ihn: Ja, macht euch keine Sorgen, ich werde alle Halbgötter dieses Universums beauftragen, mit mir zusammen auf der Erde zu erscheinen, mit dem Ziel, die dämonischen Könige von der Erde zu vertreiben. Paritranaya sadunam vinashaya chaduskritam dharma sangstapanataya sambhavami yuge yuge. Das heißt in der Bhagavad Gita, dass der Herr immer dann erscheint, wenn in der menschlichen Zivilisation Irreligion überhand nimmt. Dann erscheint die höchste Persönlichkeit Gottes, Paritranaya Sadunam, um die Sadhus, um die Halbgötter oder die frommen Menschen auf dieser Erde zu beschützen, zu bestärken und um die dämonisch veranlagten Menschen wieder runter zu coolen oder sogar zu vernichten, wenn es sein muss. Natürlich wird kein Lebewesen wird wirklich vernichtet von der höchsten Persönlichkeit Gottes. Für die Seele gibt es weder Geburt noch Tod. Sie entsteht nicht, sie ist niemals entstanden und sie wird niemals entstehen. Aber manchmal, es gibt dieses Sprichwort, gleich und gleich gesellt sich gern. So stellen wir uns hier vor, es würde jetzt an unserer Tür klingeln und eine Gruppe von Hells Angels würde hier reinkommen mit all ihren Gewohnheiten. Da wären wir nicht sehr begeistert. Und wir würden vielleicht uns vor den Altar hinstellen, während die Hells Angels ihre Kasten Biere auspacken und zu Krishna beten: Tu doch was. So genau diese Situation hatten wir hier auf der Erde. Krishna ist dann erschienen, um diese beiden Gruppen von Menschen ein wenig auseinanderzudriften. es wird dann beschrieben im Srimad Bhagavatam, dass Krishna sich entschied, bei zwei sehr, sehr hingegebenen Geweihten Geburt zu nehmen, nämlich einmal Mutter Devaki und Vater Vasudev. Sie gehörten einer beide verschiedenen Kshatriya-Dynastien an. Und zum Tag ihrer Hochzeit entschied sich der Bruder von Devaki namens Kamsa, ein sehr, sehr mächtiger und leider auch dämonischer König, der über dieses Gebiet herrschte. Er entschied sich, wie es Brüder gerne an Hochzeiten tun, der Schwester, die heiratete, einen Gefallen zu tun. Und so nahm er die Zügel der Kutsche und lenkte die Kutsche, in dem Devaki und Vasudev Platz nahmen, das Hochzeitspaar. Und es wird beschrieben, dass es eine große Prozession war mit vielen Elefanten, die vorweg gingen, dass auch viele Dienstmädchen, sie wurden mitgeschickt für diese Hochzeit, mitgeschenkt. Und wir können uns vorstellen, die Straßen, die Bürgersteige waren voll mit Menschen, die jubelten. Wir hatten vor einigen Wochen diese Hochzeit von William und Kate, habe ich im Fernsehen gesehen, live. Wie das zustande kam, das will ich jetzt hier nicht erzählen. Aber es war sehr beeindruckend, diese jubelnde Menschenmenge zu sehen. Und eine Erinnerung wurde wach, also eine Idee wurde wach. Ah ja, so konnte es gewesen sein, wenn Mutter Devaki und Vasudev geheiratet haben oder Sita und Ram geheiratet haben. Dann sind die Menschen in Jubel ausgebrochen und haben Konfetti geworfen oder Blumen. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und als diese Prozession im vollen Gange war, mit Musikkapelle, mit Jubel und mit Fähnchen, hörte man plötzlich eine laute Stimme, die vom Himmel herunter dröhnte. Und sie wandte sich direkt an Kamsa, diesem König, diesem Bruder von Devaki, und sie sagte zu ihm: Kamsa, du Narr, du führst die Zügel der Kutsche von deiner Schwester und du weißt nicht, dass ihr achter Sohn dein Tod bedeuten wird. Als Kamsa das hörte, brach sofort seine dämonische Natur aus. Da war nichts mehr mit der Schwester ein Gefallen tun, sondern er dachte nur noch an sein eigenes Leben und er zog sofort sein großes Schwert, packte Devaki an ihren Haaren und war drauf und dran, ihr den Kopf abzuschlagen. Vor den versammelten Menschenmassen, auf der Kutsche, vor ihrem Bräutigam, der aber in letzter Sekunde gerade noch dazwischen gehen konnte. Eigentlich viel dazwischen gehen konnte man bei Kamsa nicht. Der war so stark. Es wird beschrieben, dass er so stark war wie viele Elefanten. Aber er konnte, Vasudev hatte so ein Charisma durch seine Frömmigkeit, dass er mit einigen Wörtern Kamsa von dieser Gräueltat abhalten konnte. Und er sagte ihm: Kamsa, warum willst du deine Schwester jetzt töten? Das würde einen so schlechten Eindruck machen Wie willst du weiter dein Land regieren? Was wird dein Volk über dich sagen? Der seine eigene Schwester an ihrem Hochzeitstag getötet hat. Aber Kangsa war noch nicht überzeugt und er holte nochmal aus und wieder konnte Vasudev ihn nochmal zur Raison bringen und sagte ihm, weißt du nicht, dass du sowieso sterben wirst? Mit deiner Geburt oder mit unserer aller Geburt ist auch schon der Tod mitgeboren. Du magst in 2 Jahren sterben, in 20 Jahren. Was macht es groß aus? Warum jetzt eine solche scheußliche Tat begehen? Und so versuchte Vasudev, Kangsa mit verschiedenen Argumenten zu überzeugen. Aber als alles nichts half, hatte Vasudev noch einen letzten Trumpf. Und er sagte, hast du nicht genau hingehört? Es soll der 8. Sohn sein. Und ich gebe dir mein Ehrenwort. Also es wird der 8. Sohn sein. Unmittelbar bist du jetzt nicht in Gefahr. 8 Söhne oder 8 Kinder muss man erstmal bekommen. Das dauert einige Jahre. Und ich, Vasudev, der dafür bekannt ist, niemals in seinem Leben eine Lüge ausgesprochen zu haben, verspreche dir hiermit, dass ich dir jedes einzelne Kind, was ich mit Devaki zusammen bekommen werde, ich werde es dir bringen und dann kannst du tun und lassen, was du willst. Als Kangsa dieses Versprechen hörte, da sagte er sich, Vasudev, auf den ist 100% Verlass. Das ist ein gutes Angebot. Und so kann ich weiter meinen guten Ruf bewahren. Und so wurde dieses Versprechen akzeptiert. Und die Hochzeit konnte weitergehen. Ich will es etwas verkürzen. Vasudeva bekam dann zusammen mit Devaki einen Sohn nach dem anderen. Und Kangsa sagte ihm jedes Mal, es ist doch der 8. Sohn. Du kannst wieder nach Hause gehen mit deinem Baby. Doch leider hatte Kangsa schlechte Gemeinschaft. Er wurde von vielen Ministern beraten, die auch sehr dämonisch, sehr böse, eine sehr böse Natur hatten. Und sie sagten ihm, ja, eigentlich können wir hier keine Kompromisse machen. Und so konnten sie Kangsa irgendwann überzeugen, kurzen Prozess zu machen mit allen Kindern von Devaki und Vasudev. Und tatsächlich, Kangsa tötete sie alle. Und dann wurde Devaki wieder schwanger. Es war die 7. Geburt. Das war das Erscheinen von Balaram. Wir sehen auf dem Altar ganz links Balaram. Doch Balaram konnte durch seine mystische Kraft eine Fehlgeburt vortäuschen und an einem anderen Ort, nämlich in Vrindavan, erscheinen. Und dann wurde Devaki zum 8. Mal schwanger. Und da wusste Kangsa so, jetzt wird es interessant, jetzt wird es brenzlig. Und er ließ Kangsa und Devaki einsperren in einem tiefen Kerker unter dem Palast und wartete jeden Tag ungeduldig auf die Geburt dieses Kindes. Als dann die entscheidende Nacht hereinbrach, es war genau die Nacht, die wir auch heute haben, da passierte etwas sehr Mystisches. Die Wächter, die die Tür bewachten außerhalb dieses Kerkers, sie fielen in einem tiefen Schlaf. Und auch Kangsa, der eigentlich rund um die Uhr nervös war, manchmal gar nicht mehr schlafen konnte, weil er schweißgebadet war. Er hatte so eine Angst vor Krishna. Aber alle diese Palastbewohner fielen in einen tiefen mystischen Schlaf. Und so erschien die höchste Persönlichkeit Gottes nicht als Baby, so wird es beschrieben, sondern als vierarmiger Narayan mit Muschelhorn, mit Keule, mit einer Lotusblume und einem Feuerrad, mit einer langen Vajjayanti-Girlande, die bis zu den Knien reichte, mit wunderschönen schwarzen, lockigen Haaren und einer Krone oder einem Helm sogar und einer schwarz-bläulichen Hauttönung. Und der ganze Palast, also dieser Kerker, der wurde in helles Licht getaucht. Ja, und sofort brachten Devaki und Vasudev dieser Narayan-Form ihre achtungsvollen Gebete dar. Und dann bat Devaki diesen vierarmigen Narayan, dass er sich in ein kleines Baby verwandeln möge. Und die Acharyas, die vorangegangenen Meister in der Gaudiya Vaishnava-Tradition, die berichten eigentlich eine sehr unlogische Bitte von Devaki. Weil Vishnu war bekannt in der Geschichte dieses Universums als diejenige Persönlichkeit, die immer alle Dämonen besiegen konnte, die in verschiedenen Avatars erschien, als Kurma, Matsya, Nrisinghadev, Sri Ramachandra. Und in all diesen Avatars wird berichtet, dass die Halbgötter immer siegreich wurden und die Dämonen immer vernichtend geschlagen wurden. So eigentlich hätte Devaki sagen sollen, ja, bleib in dieser Narayan-Form, weil Kangsa wird früher oder später mitbekommen, dass du hier erschienen bist und dann kannst du mit ihm ein und für alle Mal kurzen Prozess machen. Aber nein, sie bat Narayan als kleines Baby sich zu verwandeln, weil Mütter haben dieses mütterliche Instinkt, ein kleines Baby kann man besser beschützen vor Gefahr. Mit anderen Worten, die mütterliche Zuneigung von Devaki war größer als ihr logischer Verstand. So, das ist gar nicht irgendwie negativ oder schlecht, sondern ganz im Gegenteil. Es ist die höchste spirituelle Vollkommenheit, wenn ein Lebewesen in einer der fünf Rasas, fünf Beziehungen zu Krishna handelt und diese Beziehung in ihrer ganzen Fülle erfährt. Entweder als Diener Krishnas oder als Freund oder Bruder. Ich habe was vergessen. Also, dann gibt es noch die neutrale Beziehung, genau, das ist die erste. Dann die vierte höchste Stufe ist die Beziehung eines Vaters oder einer Mutter zu Krishna. Und die fünfte und man sagt die höchste, obwohl sie alle absolut sind, ist die Beziehung der ehelichen Liebe. Wie zum Beispiel die Ehefrauen von Krishna oder die Gopis von Vrindavan. Sie hatten diese Madhurya-Rasa-Beziehung. So bei Devaki, Devaki wurde erfüllt von der Beziehung der mütterlichen Liebe und so bat sie Narayan, als ihr kleines Baby zu erscheinen, damit sie dieses Baby besser vor Kamsa verstecken könnte. Das tat Krishna dann auch. Trotzdem behielt er alle Schmuckstücke und hatte trotzdem wunderschönes Haar und sah sehr, sehr schön aus. Wenn heute oder wenn normal Kinder geboren werden, dann sehen sie, wenn sie ganz frisch geboren werden, nicht wirklich schön aus. Einmal, da war ich so 8 oder 7 Jahre alt, da bekam unsere Nachbarin ein Baby. Und mit 7 Jahren ist man nicht so sensibel. Und als sie dann 1, 2 Tage später aus dem Krankenhaus kam mit ihrem kleinen Baby, da habe ich dann gesagt, so ganz laut, man hörte das durch das ganze Treppenhaus, Mensch, der sieht ja so richtig verschrumpelt aus. So richtig rot und verschrumpelt. Geht's dem nicht gut? Und meine Mutter musste dann kommen und mich da irgendwie, das war irgendwie gar nicht so richtig gut. Und hat mir dann erklärt, dass ja, ganz frische Babys, die sehen so aus. Aber das wird dann nachher besser. So Krishna wiederum, ganz im Gegenteil, Krishna sah wunderschön aus. Keine Verschrumpelungen, kein verformter Kopf, sondern Lotusaugen, Lippen, die der Frucht einer Bimba-Farbe, also der Farbe einer Bimba-Frucht glichen. So, dann geschah Folgendes. Krishna bat Vasudev, also das war so eine meditative Anweisung, ihn aus diesem Kerker herauszubringen und über den Fluss namens Yamuna herüberzubringen, auf die andere Seite in das Dorf Vrindavan. Wie sollte er das aber machen? Er war angekettet, die Türe waren fest verschlossen, aber wie von Geisterhand löste sich die Kette von Vasudevas Knöchel, das Schloss der Tür ging auf, die Wachen, wie gesagt, waren in einem tiefen Schlummer, die stemmten sich so auf ihrem Speer, wir kennen das so von Asterix-Comics, schliefen da so auf ihrem Speer. Und so konnte Vasudev mit Krishna auf den Arm ihn im strömenden Regen an das Ufer der Yamuna bringen, die sehr, sehr reißend war gerade zu dieser Jahreszeit. Es war auch die Monsunzeit. Wir haben jetzt in Indien die Monsunzeit. Da regnet es sehr viel und die Flüsse sind angefüllt mit Wasser. Wie sollte Vasudev nun über diesen Fluss kommen? Aber kaum angekommen, teilte sich das Wasser und eine Furt wurde frei und Vasudev konnte wie Moses mit dem israelischen Volk, konnte er einfach durch dieses Yamuna-Flussbett durchlaufen und kaum war er auf der anderen Seite angekommen, es wird auch noch beschrieben, dass Balaram in der Form als Ananta Shesha, als vielköpfige Schlange, wie ein Schirm Vasudevas vor dem strömenden Regen beschützte. Und kaum war Vasudev mit Krishna an dem anderen Ufer angelangt, da schloss sich das Wasser wieder und Vasudev betrat dann dieses Dorf, wo auch alle Einwohner schliefen. Es war ja finstere Nacht oder nicht ganz finster, der Mond scheinte. Und er wurde dann zu dem schönsten Haus gebracht. Das war die Residenz von Nanda Maharaj und Mutter Yashoda. Und Mutter Yashoda hatte auch eine Tochter zur Welt gebracht. Vor einigen Minuten. Aber sie war so erschöpft durch diese Geburt, dass sie einfach nur noch einschlief und sich nicht mal mehr erinnern konnte, ob es nun ein Mädchen oder ein Junge gewesen ist. So Vasudev kam in dieses Zimmer. Eigentlich tut man sowas nicht. Aber er kam dort hinein und sah dann dieses kleine Babymädchen dort liegen, die niemand anderes war als Maya Devi, die illusionierende Energie, die auch auf unserem Berliner Altar in der Mitte steht, als Lady Subhadra anwesend ist. Und Vasudev tauschte einfach diese beiden Babys aus, legte Krishna neben Yashoda, nahm die Maya Devi in seine Arme und ging den ganzen Weg durch die Yamuna, die sich wieder teilte, wieder zurück. Kaum war er in den Kerker eingetroffen, da schlossen sich alle Türen, die Kette schnappte wieder zu und das kleine Mädchen fing an laut zu schreien. Die Wachen schreckten auf, es ist soweit. Kamsa hörte das Weinen dieses Babys und wusste, jetzt war es Zeit zu handeln. Ja, wir haben jetzt 10 Minuten vor 12 und ich weiß nicht, ob ich irgendwie, habt ihr jetzt die Arti vor? Um Punkt 12, okay. Sofort ging Kamsa, er rannte die Treppen hinunter mit gezogenem Schwert in den Kerker hinein, platzte da rein und verlangte sofort nach dem Baby. Und Devaki war natürlich, es war zwar nicht ihr Kind mehr, aber sie hatte jetzt dieses kleine Mädchen auf dem Arm und wurde auch von mütterlichen Gefühlen übermannt. Das kann man sich gut vorstellen. Eben hatte sie noch ihren Krishna in der Hand und musste den weggeben. Und zumindest hatte sie jetzt ein anderes Baby, was auch sehr schön aussah. Und sie sagte zu Kamsa mit flehender Stimme, schau doch mal, ein Mädchen. Die Prophezeiung aber lautete, dass du von einem männlichen Kind getötet werden sollst. Also keine Gefahr, bitte lass uns doch zumindest dieses eine Kind. Du hast alle anderen Kinder bereits umgebracht. Bitte verschone doch wenigstens dieses eine kleine Mädchen. Aber nein, Kamsa war so grausam, er packte dieses kleine Säugling, da gab es nichts mehr zu machen für Devaki, der hatte einfach zu viel Kraft und er war dabei, das kleine Säugling an den Füßen zu packen, mit seiner großen Hand zu umschließen und gegen einen Mauerstein zu schlagen. Mit voller Wucht. Und gerade als er voll in diesem Schwung war, da schlüpfte dieses kleine Säugling plötzlich aus seiner Hand und plötzlich manifestierte sie sich in ihrer voll ausgewachsenen Gestalt als Yoga Maya. Mit 8 Waffen, Schwert, Pfeile und Bogen und viele andere, mit einem Sari, so wird es beschrieben, oder einem Kleid. Und als Kamsa das sah, wurde er sofort von Ehrfurcht ergriffen. Die Dämonen sind dafür bekannt, dass sie Maya Devi auch verehren, weil sie sich von Maya Devi viele Wünsche erfüllen lassen wollen. Und so kniete er vor Maya Devi nieder und mit gefalteten Händen. Und Maya, Yoga Maya, sprach sehr wütend: Du Narr, Kansa, du bist so grausam zu deiner eigenen Schwester und du bist so dumm, das Kind, nach dem du suchst, das Kind, was dich töten wird, ist schon längst an einem anderen Ort. So, ich denke, hier ist ein guter Moment aufzuhören. Wie es weitergeht, könnt ihr in den Büchern von Srila Prabhupada nachlesen. Er hat die beiden Krishna-Bücher geschrieben, die wir auch hier in dem Tempel verkaufen. Wenn diejenigen von euch, die das noch nicht haben, da könnt ihr nachlesen, wie diese ganzen Geschichten weitergehen. Ja, in 4 Minuten geht der Altar auf. Und ich denke, wir sollten uns darauf jetzt vorbereiten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Srila Prabhupada Ki Jai, Shri Krishna Jamastami Ki Jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bol.